Der sechste Tag ist vorüber. Sie haben noch 4 Tage übrig, um zu arbeiten. Nutzen Sie die restliche Zeit so gut wie möglich, indem Sie ernsthaft und ausdauernd, aber auch richtig arbeiten. Denn selbst wenn Sie sehr hart arbeiten, aber nicht so, wie es die Technik verlangt, dann werden Sie nicht die guten Ergebnisse erlangen, die Sie durch diese Praxis dieser Technik erlangen könnten. Versuchen Sie deshalb, die Methode richtig zu verstehen. Wenn Zweifel aufkommt und man zögert, deshalb weitere Schritte zu tun, oder Missverständnis entsteht und man macht falsche Schritte, dann kann das nicht zum richtigen Ergebnis führen. Der Pfad muss deshalb klar verstanden sein. Gelegentlich kommt es vor, dass ein neuer Schüler missversteht, wenn er in den Vorträgen hört, dass es so viel Elend in der Welt gibt. Dass schon die Geburt mit Elend beginnt, dass das Alter voller Elend ist, Krankheit ist Elend, Sterben ist Elend, dieses Elend, jenes Elend, nichts ist Elend. Man bekommt den Eindruck, dass dieser Weg voller Pessimismus ist. Aber das ist falsch verstanden. Die Lehre ist voller Optimismus, denn sie zeigt den Weg hinaus aus dem Elend, heraus aus dem Leiden. Wenn es hieße, es gibt Elend und es gibt keinen Weg aus diesem Elend heraus und man muss ein Leben lang leiden, dann ja, das wäre gewiss Pessimismus. Aber hier ist ein Weg voller Optimismus. Es gibt eine Geschichte darüber in unserem Land. Eine Mutter schickt ihren Sohn mit einer leeren Flasche und einem 10-Rupi-Schein einkaufen. Geh und kauf Öl für die Küche. Der Junge lässt die Flasche füllen und macht sich auf den Weg zurück. Da stolpert er, die Flasche fällt hin und die Hälfte des Öls läuft aus. Er hebt die halbleere Flasche auf und beginnt zu heulen. Er kommt heulend zurück zur Mutter, in Tränen aufgelöst, ich habe die Hälfte des Öls verschüttet, die Hälfte ist verloren gegangen. Er ist voller Pessimismus. Geschichte ist Geschichte, Mutter schickt einen anderen Sohn, wieder mit der Flasche, einen 10-Rupi-Schein, dieser Junge geht auch, um Öl zu kaufen, lässt die Flasche füllen und Geschichte ist Geschichte, dieser Junge fällt auch hin. Die Flasche fällt, die Hälfte des Öls läuft aus, er aber hebt die Flasche voller Freude auf und kommt strahlend zurück zur Mutter, schau Mutter, ich habe die Hälfte gerettet, die Flasche fiel hin, sie hätte zerbrechen können und alles Öl wäre verloren, aber ich habe die Hälfte gerettet. Beide sind in die gleiche Situation gekommen, doch halbe Flasche leer, halbe Flasche voll. Einer ist traurig über den leeren Teil, einer ist glücklich über den vollen Teil der Flasche. Das ist Optimismus. Doch Geschichte ist Geschichte, Mutter schickt den dritten Sohn mit der Flasche. 10 Rupis, lässt die Flasche füllen, fällt hin, die Flasche fällt, das Öl läuft halb aus. Und wie der zweite hebt er die Flasche freudig auf und kommt zur Mutter, schau Mutter, ich habe die Hälfte des Öls gerettet. Aber er ist nicht nur optimistisch, sondern auch realistisch, denn er ist ein vipassaner Kind. Es ist aber auch wahr, dass ich die Hälfte des Öls verloren habe. Und er ist nicht nur realistisch, sondern auch bereit, die Konsequenz zu ziehen und zu arbeiten, bis die 5 Rupis verdient sind und er die Flasche füllen kann. Und er arbeitet hart, bis er die Flasche gefüllt hat. Keine Spur von Pessimismus, immer voller Optimismus, mit Realismus und mit Arbeitismus. Arbeitismus. Man muss arbeiten. Nur Optimismus hilft einem nicht. Man muss auch arbeiten. Und dafür sind Sie hier, um zu arbeiten, an sich zu arbeiten. Arbeiten Sie die verbleibenden 4 Tage auf die richtige Art und Weise mit dem richtigen Verständnis der Technik. Was ist die Technik? Wie sollte man arbeiten? Das ist erklärt in ein paar Worten.
Sabbe Sankara Anicjati yada panyaya pasati atani bindade dukhe e samaggo visuddhiya.
Das ist der Pfad der Reinigung. Sabbe Sankara Anicca. Alle Sankara sind Anicca. Anicca, Anicca. Sie entstehen und vergehen. Das Wort Sankara hat hier eine weitergehende Bedeutung als vorher, als wir die 4 Abteilungen der Geistesstruktur besprochen haben. Wir sprachen über Sankara als den letzten Teil, der reagiert, der Same ist. Und wie der Same, so wird auch die Frucht sein. Die Qualität, die Eigenschaft der Frucht wird exakt dem des gesäten Samen entsprechen. Deshalb wird die Frucht eines bestimmten Sankaras auch Sankara genannt, weil sie die gleiche Erfahrung bringen wird. So, was immer auch Sie erfahren, was immer Sie auch in Ihrem Leben erfahren, was auch immer sich zusammenfügt und Sie es in Ihrem Leben erfahren, nennt man Sankara. Was auch immer sich zusammenfügt, wird einmal wieder zerfallen. Was immer Sie erfahren im Leben, ob Sie einen neuen Samen setzen oder die Frucht der Saat erfahren, was auch immer Sie erfahren, es ist nicht von Dauer, nicht von Bestand. Sabbe Sankara Anicca. Wenn Sie aber diese Tatsache akzeptieren, nur weil es ein Erleuchteter gesagt hat, und Sie haben großen Glauben in diesen Erleuchteten oder großes Vertrauen in diesen Erleuchteten, dann hilft Ihnen das nicht. Dann ist das kein Pfad der Reinigung für Sie. Denn Sie haben es aus dem Glauben heraus akzeptiert oder Sie haben es nur auf der intellektuellen Ebene akzeptiert, weil Sie es verstandesmäßig erfasst haben. Auch dann ist es kein Pfad der Reinigung für Sie. Ein wirklicher Pfad der Reinigung wird es, wenn Sie diese Wahrheit mit Ihrer eigenen Weisheit, das heißt auf der erfahrungsmäßigen Ebene erkennen. Diese Tatsache, Sabbe Sankara Anicca, alle Sankaras sind Anicca, Anicca, sie entstehen und vergehen. Diese Tatsache muss erfahren werden und die Erfahrung können Sie nur machen, wenn Sie es fühlen, wenn Sie es auf der Ebene der Körperempfindung spüren. Sonst ist es nur ein devotionelles oder intellektuelles Spiel. Wenn Sie es aber fühlen, auf der Ebene der Körperempfindungen, dann arbeiten Sie mit der gesamten Masse des Geistes, mit der Gesamtheit des Geistes und Sie wissen, aha, es ist entstanden, auf der Ebene der Körperempfindung, es ist entstanden und auf der Ebene der Körperempfindung, aha, es ist vergangen. Sehr grobe, sehr intensive Empfindungen entstehen. Sie registrieren, dass sie einen Anfang haben, dass sie für eine Zeit lang anzudauern scheinen, aber früher oder später wieder vergehen. Sie entstehen, sie vergehen, entstehen, vergehen. Das ist es, was Sie erfahren, wenn Sie grobe Empfindungen wie Schmerz oder Druck oder Schwere haben. Aber wenn Sie immer weiter und weiter arbeiten, ohne zu reagieren, gehen diese groben Empfindungen beobachten, kommt der Moment, wo sie sich alle auflösen. Die Festigkeit löst sich auf, die Intensität löst sich auf und Sie erfahren feine Schwingungen, sehr feines Oszillieren. Aber auch dann machen Sie diese Erfahrung. Wie fein diese Schwingungen auch sein mögen, diese Erfahrung der Eigenschaft einer jeden Welle. Entstehen, vergehen, entstehen, vergehen. Denn das ist deren Natur. In diesem Zustand gibt es keine Periode des Andauerns mehr. Als Sie grobe Empfindung hatten, entstand es, hielt es für eine Zeit lang an und verging dann. Jetzt aber entsteht es und vergeht sofort wieder. Entsteht und vergeht sofort wieder. Der Vorgang des Entstehens und Vergehens geht mit hoher Frequenz vor sich, mit sehr hoher Geschwindigkeit. Die Eigenschaft aber bleibt die gleiche. Entstehen, vergehen, entstehen, vergehen. Sie erfahren entweder grobe, verfestigte oder Sie erfahren feine, subtile Empfindungen. Und mit beiden dieser Arten der Empfindung machen Sie Ihre Erfahrung des Entstehens und Vergehens. Und dann ist es kein intellektuelles Spiel, sondern es ist Ihre tatsächliche Erfahrung und Sie erkennen, aha, entstehen, vergehen. Sie haben begonnen, es mit ihrer eigenen Weisheit auf der erfahrungsmäßigen Ebene zu beobachten. Und wenn man die Realität objektiv betrachtet, objektiv ohne darauf zu reagieren, dann ist Leiden nicht mehr Leiden für Sie. Obwohl der Schmerz vielleicht da sein mag, aber der Schmerz ist kein Schmerz mehr für Sie, denn durch das anhaltende Beobachten kommen Sie in den Zustand, wo der gesamte Schmerz desintegriert ist. Sie finden den unterliegenden Strom der Vibrationen, der durch diesen Schmerz und durch den gesamten Körper geht. Der Schmerz stört Sie nicht mehr. Der Schmerz mag zwar da sein, aber Sie leiden nicht mehr darunter. Auf diese Weise kommen Sie aus Ihrem Elend heraus. Sie kommen aus Ihrem Elend heraus nicht, weil Sie sich hypnotisieren, nicht, weil Sie Ihren Geist mit einem bestimmten Glauben konditionieren. Sie erfahren die Realität. Es ist sinnlos, einen solchen Widerwillen gegen etwas zu erzeugen, das so unbeständig ist, das fortwährend entsteht und vergeht. Es ist ebenso sinnlos, Begierde danach zu erzeugen. Und dann kommen Sie aus diesem Kreislauf der alten Gewohnheit, des Verlangens, der Abneigung, Verlangen, Abneigung heraus. Der Prozess der Reinigung hat begonnen. Wenn Sie weiter mit Verlangen reagieren oder weiter mit Abneigung reagieren, dann setzt sich der Prozess der Multiplikation der Sankaras fort. Das heißt, der Prozess der Multiplikation der Unreinheiten. Das heißt, der Prozess der Multiplikation des Elends. Wenn Sie aber gleichmütig sind, erzeugen Sie kein neues Elend, weil Sie keine neuen Unreinheiten erzeugen, keine neuen Konditionierungen. Und die alte kommt an die Oberfläche und vergeht. Kommt an die Oberfläche und vergeht. Ese Mago Vishuddhiya. Das ist der Pfad der Reinigung. Das ist der Pfad der Läuterung. Je gleichmütiger Sie diesen Empfindungen bleiben, wenn Sie nur gleichmütig auf der intellektuellen Ebene sind, das heißt, Sie fühlen die Empfindung nicht und Sie sagen sich, ich bin wunderbar gleichmütig, denn ich verstehe, dass das gesamte Universum ein veränderliches Phänomen ist. Also ist dieser Körper auch ein veränderliches Phänomen und also der Geist auch ein veränderliches Phänomen. Natürlich, auf der Ebene der Vernunft haben Sie es verstanden. Und da Sie es verstanden haben, sind Sie gleichmütig. Aber dieser Gleichmut hilft nur, um Ihren Intellekt zu reinigen. Es ist gut und es hilft zweifellos in gewissem Umfang. Dem Umfang der Oberfläche des Geistes. Aber tief im Innern wälzt sich die gesamte Masse des halbbewussten und des unbewussten Geistes weiterhin in seinem Elend. Denn diese unbewusste Masse des Geistes ist ständig in Verbindung mit dem Körper, fühlt ständig die eine oder andere Empfindung und reagiert ständig darauf. Wie frei von Reaktion auch immer Sie die Oberfläche des Geistes halten mögen, das schließt nicht ein, dass die Tiefe des Geistes nicht reagiert. Wenn Ihr bewusster Geist nicht fühlt, was tief im Innern vor sich geht, das heißt nicht, dass Sie frei von aller Reaktion sind. Das ist nichts als Unwissenheit. Der bewusste Geist ist völlig unwissend über das, was auf der tiefsten unbewussten Ebene vor sich geht. Für den bewussten Geist ist all das im völligen Dunkel. Man mag also unter der Illusion leben, ich bin völlig gleichmütig. Aber tief im Innern fühlt der unbewusste Geist weiterhin die Empfindungen und reagiert weiter auf sie. Der Prozess der Multiplikation geht weiter, der Multiplikation der Sankaras, das heißt der Multiplikation des Elends. Man kommt nicht aus seiner Misere heraus. Wenn Sie aber mit den Empfindungen sind, das heißt, Sie haben die Tiefe des Geistes erreicht, wo er die Empfindung jeden Moment fühlt, und Sie entwickeln mit der Aufmerksamkeit auf diese Empfindung Gleichmütigkeit, dann ist das Gleichmut nicht nur auf der Oberfläche des Geistes, sondern Gleichmut bis auf die tiefste Ebene des Geistes. Und das ist es, was Buddha erkannt hat und was ihm zu seiner Erleuchtung verhalf. Und es ist genau das, was er sein ganzes Leben lang gelehrt hat. Wenn Sie diesen Teil der Lehre Buddhas verpassen, dann, was immer Sie auch praktizieren mögen, es ist etwas, was auch dann gelehrt wird, wenn keine Lehre eines Buddhas vorhanden ist. Spiele auf der intellektuellen Ebene, auf devotioneller Ebene, emotioneller Ebene, den Geist vom weltlichen Elend ablenken mit dem Gefühl, ich arbeite an meiner Befreiung. Natürlich, an der Oberfläche des Geistes ist es gut, aber tief im Innern ist kein Unterschied. Die Unreinheiten, die Neurosen und Komplexe sind da und solange sie nicht die Wurzeln dieser Unreinheiten gezogen haben, sind sie nicht befreit. Deshalb geben wir so viel Betonung auf Vedana, die Empfindung. Man muss sich Vedana bewusst sein, denn es ist auf der Ebene der Vedana, wo das Verlangen und die Abneigung wirklich anfängt. Vedana Paccaya Tanha, das war seine Erleuchtung. Aufgrund seiner Erfahrung wurde ihm klar, dass auf der Ebene der Empfindung die Sklaverei des Verhaftetseins beginnt. Immer wenn Sie etwas auf der tiefsten Ebene des Geistes erfahren, angenehm oder unangenehm, verknoten Sie sich. Sie erzeugen Knoten von Begierde-Sankaras, wenn Sie etwas Angenehmes erfahren. Sie erzeugen Knoten von Aversions-Sankaras, wenn Sie etwas Unangenehmes erfahren. Und diese Knoten multiplizieren sich. Diese Sankaras multiplizieren sich immer weiter und weiter. Auf der intellektuellen Ebene des Geistes sind Sie unter der Illusion, ich bin befreit, ich bin frei von Begierde, weil Sie einfach nicht die Tiefe, die tiefste Ebene erreicht haben. Und jetzt, da er diese Tiefe erreicht hatte, fand er die Funktion des Gesetzes heraus. Avidya Paccaya Sankara. Aufgrund dieser Unkenntnis erzeugen wir Sankaras. Alles ist so im Dunkeln. Nur auf der bewussten Ebene ist man achtsam. Man versteht, was vor sich geht. Aber auf tieferer Ebene des Geistes ist alles im Dunkel. Denn man ist unwissend, unerfahren. Man weiß überhaupt nicht, was dort im Innern passiert. Man weiß überhaupt nicht, dass man ständig mit Verlangen und Aversion reagiert. Ständig erzeugt man Sankaras aufgrund dieser Nichterfahrenheit, dieser inneren Dunkelheit. Und daraus entsteht die gesamte Folge der Ereignisse.
அவிஜ்யாபச்சயா சங்கார சங்காரபச்சயா விஞ்ஞானங் விஞ்ஞானபச்சயா நாமரூபங் நாமரூபபச்சயா சலாயதனங் சலாயதன்பச்சயா பஸ் பஸ்ஸபச்சயா வேதனா வேதனாபச்சயா தனஹா தனஹாபச்சயா உபாதானங் உபாதானபச்சயா பவ் பவபச்சயா ஜாதி ஜாதிபச்சயா ஜரா மரணங் சோக பரிதேவ் துக்க தோமனசுபாயாச சம்பவந்தி ஏவமே தஸ்ஸ கேவலஸ்ஸ துக்க கந்தஸ்ஸ சமுதயோ ஹோதீதி.
Elend riesigen Ausmaßes häuft man an, nur aufgrund dieser Unwissenheit. Man weiß einfach nicht, was in der Tiefe des Geistes vor sich geht. Aber jetzt, durch seine Erforschung der Wahrheit, ging er tiefer und tiefer und er erreichte diese Ebene und fand heraus, dass, wo Vedana ist, auch Tanha ist. Wo Empfindungen sind, dort ist auch Verlangen oder Abneigung. Und es war hier, wo seine Weisheit entstand. Mit jedem Vedana, mit jeder Empfindung, nur Panya, nur Weisheit. Anicca, Anicca, Anicca. Der umgekehrte Prozess hat begonnen. Sie erzeugen keine neuen Sankaras mehr und Gesetz der Natur ist, was jeder erfahren wird, wenn man tiefer geht und Fortschritt auf dem Pfad macht. Man erfährt, wie die tiefer liegenden Dinge, die Konditionierung des Geistes an die Oberfläche kommen. Und je mehr und mehr sie gleichmütig bleiben, desto mehr kommen an die Oberfläche. Ihre alten Konditionierungen der Begierde, der Aversion, die sie in der Vergangenheit angesammelt haben, kommen an die Oberfläche. Und wenn sie gleichmütig bleiben, verlieren sie ihre Kraft, werden schwächer und schwächer und vergehen, lösen sich auf. Auf diese Weise werden Schicht um Schicht aufgelöst und sie erreichen einen Zustand, wo alle Unreinheiten aufgelöst sind. Das Gesetz der Natur ist derart, dass zuerst die Unreinheiten, die Sankaras an die Oberfläche kommen, die von ganz besonders grober Art sind, die für das Leben auf tieferen Ebenen des Daseins verantwortlich sind. Diese Art der Sankaras kommen an die Oberfläche und lösen sich auf. Und wenn man vollkommen von den Sankaras befreit ist, die für ein Dasein auf der unteren Ebene der Existenz verantwortlich sind, dann erreicht man einen Zustand, wo man eine Erfahrung macht, die jenseits von Geist und Materie liegt, jenseits des Bereiches der Sinne. Man transzendiert Geist und Materie, man überschreitet das Feld der sinnlichen Wahrnehmung und erfährt etwas, das kein Entstehen und Vergehen kennt. Diese Erfahrung kann nicht in Worten beschrieben werden. Keiner war jemals imstande, es mit Worten zu beschreiben, denn diese Erfahrung ist jenseits der sinnlichen Wahrnehmung und unsere normalen Sinne können es nicht erfahren. Und diese Erfahrung kommt auch nur, wenn alle normalen Sinne aufgehört haben zu arbeiten. Wie soll man also etwas beschreiben, was man mit den normalen Sinnen nicht erfahren kann, was die normalen Sinne nicht verstehen können? Man muss diesen nibbanischen Zustand selbst erfahren und sehen, was es bedeutet. Und in diesem Zustand gibt es keine Empfindungen im Körper mehr. Vedana Nirodha. Es mag für ein paar Momente sein, ein paar Sekunden, ein paar Minuten, ein paar Stunden. Aber während man in diesem nibbanischen Zustand ist, wie passender praktizierend, während dieser Zeit gibt es keine Vedana.
Vedana Nirodha.
Vedana hat vollkommen aufgehört. Und warum? Weil
Fassa Nirodha.
Der Kontakt hat aufgehört. Solange Kontakt vorhanden ist, gibt es Empfindung.
Fassa Paccaya Vedana.
Wenn kein Kontakt vorhanden ist, gibt es keine Empfindung mehr.
Fassa Nirodha Vedana Nirodha.
Warum kein Kontakt mehr? Weil alle sechs Sinne aufgehört haben zu funktionieren. Diese Erfahrung ist jenseits der sechs Sinne, jenseits der sensuellen Wahrnehmung. Alle sechs Sinne haben aufgehört zu arbeiten.
Salayatan Nirodha. Salayatan Nirodha. Passa Nirodha. Passa Nirodha. Vedana Nirodha.
Und warum haben die sechs Sinne aufgehört zu arbeiten? Weil
Namarupa Nirodha.
Geist und Materie in diesem Zustand getrennt ist.
Namarupa Nirodha Salayatan Nirodha Salayatan Nirodha Passa Nirodha Passa Nirodha Vedana Nirodha Vedana Nirodha Tanaha Nirodha.
Wenn Geist und Materie vereint fließen, dann gibt es die sechs Sinne. Hier aber, in diesem Zustand, wo sich Geist und Materie getrennt haben, da kann es keine Reaktion mehr geben. Ein Zustand frei von Empfindungen. Ein Zustand, in dem es kein Elend mehr gibt. Und dennoch reagiert man nicht mit überschäumender, freudiger Erregung auf diese Erfahrung. Man bleibt vollkommen gleichmütig. Welche Art diese Erfahrung ist, kann man nicht in Worte fassen. Aber es gibt kein Verlangen, keine Abneigung in diesem Zustand.
Tanaha Nirodha Upadan Nirodho.
Wie kann es Fixierung geben, wenn es kein Verlangen gibt?
Upadan Nirodha Bhav Nirodho.
Und dann gibt es kein Bhava mehr.
Bhav Nirodha Jati Nirodho. Jati Nirodha Jara Maranam Soka Paridev Dukha Domanasupayasa Nirujjante. Evame tas kevalas dukkha khandas nirodho hoti.
So viel Elend auch da sein mag, alles wird aufgelöst. Denn aus diesem ersten Nirvana-Erlebnis kommt man als Sotapanna heraus. Sotapanna bedeutet, dass man eingetreten ist in den Fluss der Befreiung. Keine Macht des Universums kann diese Person jetzt noch davon abhalten, vollkommen befreit zu werden. Wenn man weiter und weiter praktiziert, werden mehr und mehr Schichten von Unreinheiten abgetragen und es kommt ein Moment, wo man noch tiefer in den nirvanischen Zustand eintauchen kann. Man kommt daraus als Sakadagami hervor, ein noch höherer Grad der Reinigung. Man arbeitet weiter und weiter an der Auflösung der Unreinheiten und taucht dann noch tiefer in den nirvanischen Zustand und kommt als Anagami heraus. Arbeitet weiter und weiter und erreicht einen Zustand, wo es keinerlei Sankaras mehr gibt. Keine Sankaras mehr, für die irgendeine Art von Leben noch verantwortlich sein könnten. Der Geist ist frei von allen Sankaras, die für Wiedergeburt verantwortlich sind. Und man wird ein Arahat, ein völlig befreiter Mensch, ein völlig Erleuchteter. Der Pfad bringt uns Schritt für Schritt vorwärts auf dem Zustand der vollkommenen Befreiung zu. Verstehen Sie, dass Sie niemals dieses Ziel Nibbana kontemplieren sollten. Das würde vollkommen gegen diese Technik gehen. Wenn Sie einfach nur denken, Nibbana ist so und so oder so und so, ich muss Nibbana erreichen, dann laufen Sie in die entgegengesetzte Richtung von Nibbana. Die Technik, der Pfad ist, dass Sie mit dem gegenwärtigen Moment leben. Was immer jetzt in diesem Moment entsteht, ist die Realität für Sie. Sie nehmen es wahr und Sie sind gleichmütig damit. Und sie machen Fortschritte auf das letztendliche Ziel zu. Denn die Unreinheiten werden eins nach dem anderen aufgelöst. Gleichmut. Gleichmut. Mit Aufmerksamkeit und Gleichmut werden sie gewiss Fortschritte machen. Wenn sie nicht zusammen mit der Wahrnehmung auch Gleichmut entwickeln, machen sie keinen Fortschritt. Wenn sie aber immer weiter aufmerksam auf Empfindung bleiben und gleichmütig damit sind, dann machen sie gewiss Fortschritt. Zum Beispiel, es ist, als ob jemand am Ufer eines Flusses sitzt. Der Fluss fließt. Man sitzt und beobachtet einfach nur den Fluss des Stromes. Manchmal ist das Wasser aufgewühlt, hohe Wellen an der Oberfläche. Manchmal ist es nur ein Kräuseln an der Oberfläche zu sehen. Manchmal ist die Wasserfläche glatt wie ein Spiegel. Doch es fließt weiter und immer weiter. Manchmal ist das Wasser ganz sauber, ganz durchsichtig und klar. Und es fließt und fließt. Manchmal ist der Fluss des Wassers voller Schlamm. Dieser Mensch, der am Ufer sitzt, beobachtet das nur, reagiert nicht darauf, wird nicht angezogen, wird nicht abgestoßen davon, ist nicht berührt davon. Jemand sagt, ich sitze am Ufer des Flusses und ich bin völlig gleichmütig, doch dieser Mensch ist blind, er kann den Fluss gar nicht sehen. Das heißt, sie fühlen den Fluss nicht und sagen dennoch, ich bin völlig gleichmütig, dann ist das nicht wirklicher Gleichmut. Sie fühlen die Empfindung im Körper und sie sind damit gleichmütig, dann ist das wirklicher Gleichmut. Sie nehmen Empfindung wahr und sind damit gleichmütig. Dinge entstehen und vergehen, entstehen, vergehen. Doch sie sind nicht berührt davon. Sie wissen und verstehen, das ist das Gesetz der Natur, das ist Dhamma. Das ist, was ständig im Bereich von Geist und Materie passiert. Ständiges Entstehen und Vergehen, das ist das Gesetz der Natur. Anicca, Anicca, Anicca. Und mit diesem Verständnis bleiben sie gleichmütig. Wirklicher Gleichmut heißt, mit Weisheit beobachten. Damit reinigen sie ihren Geist. So wie ein Wissenschaftler im Labor seine Reagenzgläser beobachtet. In einem der Gläser ist ein Stück fester Materie, die erhitzt wird. Mehr und mehr Hitze wird zugeführt und es wird flüssig. Noch weiter erhitzt und ein Teil davon verdampft, geht durch Röhren, kondensiert und schlägt sich dann wieder in einem anderen Glas als Flüssigkeit nieder. Der Wissenschaftler beobachtet nur, was vor sich geht, macht nichts weiter. Er beobachtet und versteht. Versteht, aha, jetzt verdampft es. Er fängt nicht an zu weinen und zu jammern, wenn es verdampft und er springt auch nicht herum und tanzt, wenn es wieder als Flüssigkeit herunterkommt. Er versteht, ein Prozess ist abgelaufen. Und so also auch mit der Chemie dieses Körpers, die biochemischen Vorgänge im Körper. Prozesse spielen sich im Körper ab, Dinge verändern sich ständig und man beobachtet es. beobachtet und versteht, versteht und beobachtet, beobachtet und reagiert nicht darauf. Myriaden von subatomaren Teilchen entstehen und vergehen, das ist das Gesetz der Natur. Myriaden des allerkleinsten subatomaren Teilchens, Atta Kalapa genannt, in dem 8 Dinge unteilbar zusammengefasst sind. Die 4 Grundelemente, Wasser, Erde, Luft und Feuer und die Eigenschaften eines jeden Elements. Diese 8 Dinge, die Elemente mit ihren Eigenschaften entstehen und vergehen. Man kann sie nicht weiter aufteilen, aber eines ist manchmal vorherrschend, die anderen bleiben latent im Hintergrund. Manchmal sind 2 von ihnen vorherrschend und die anderen bleiben latent. So spielt sich das ab. Auf einer sehr groben Ebene in der Außenwelt gibt es das Gleiche. Es gibt Festigkeit, man kann sagen Erdelement. Es gibt Flüssigkeit, Wasserelement. Es gibt Gase, Luftelement. Und es gibt die Temperatur in allen 3, Feuerelement. In gleicher Weise auch auf sehr grober Ebene im Körper. Knochen und so weiter, Erdelement. Mit sehr grober Festigkeit. Das Blut, Flüssigkeiten, Wasserelement. Gase, Atmung, Luftelement. Und dann die Temperatur überall, Feuerelement. Aber die Technik bringt sie von diesem groben Verständnis zum feineren und feinsten Verständnis, zum allerfeinsten Verständnis damals. Zum Verstehen dieser Kalapas, deren Natur ihnen durch ihre eigene Erfahrung klar werden wird. Massen subatomarer Teilchen entstehen mit der Vorherrschaft dieses oder jenes Elements. Mit der Vorherrschaft der Eigenschaft dieses Elements. Die Eigenschaft ist wichtig. Die Eigenschaft der Erde, des Wassers, der Luft, des Feuers. Was ist die Eigenschaft des Erdelements? Das gesamte Feld der Gewichte, vom leichtesten zum schwersten Gewicht. Alle Erfahrungen, die Sie in diesem Bereich haben, vom Gefühl der größten Leichtigkeit bis zum Gefühl der größten Schwere, ist das Gebiet des Erdelements. Das Gesamtgebiet der Bewegung von leichtester Bewegung bis allergrößter Bewegung ist die Charakteristik des Luftelements. Und wenn dieses vorherrschend ist, haben Sie diese Art der Empfindung. Die Charakteristik des Feuerelements ist Temperatur, vom kältesten bis zum heißesten, von der niedrigsten bis zur höchsten Temperatur. Das ist Feuerelement. Dann das Wasserelement, die Eigenschaft des Miteinanderverbindens, der Kohäsion. Wasserelement. Alle Empfindungen, die Sie bisher erfahren haben und alle Empfindungen, die Sie in Ihrem gesamten Leben erfahren werden, sind innerhalb dieser 4 Elemente zu finden. Entweder dieses oder jenes Element ist gerade vorherrschend. Wenn man weise genug ist, dann kann man sagen, aha, dieses Element überwiegt gerade. Massen von subatomaren Teilchen mit diesem Übergewicht dieses Elements, dem Übergewicht jenes Elements. Sie entstehen und vergehen wieder. Sie entstehen, um wieder zu vergehen. Wozu dann irgendeine Wichtigkeit geben? Entstehen und sofort wieder vergehen. Sie reagieren weder mit Verlangen, noch reagieren sie mit Abneigung. Sie bleiben gleichmütig. Diese Massen subatomarer Teilchen, die mit der Vorherrschaft dieses oder jenen Elements entstehen, entstehen aber auch nicht zufällig. Es gibt eine Ursache für alles, was passiert. Warum entstehen verschiedene Arten der Kalapas mit der Vorherrschaft eines der Elemente? Es kommt von der Art der Nahrung, die sie dem Fluss des Lebens, dem Fluss von Name und Rupa, dem Fluss von Geist und Materie geben. In Übereinstimmung mit dem, was sie dem Fluss zuführen, bekommen sie diese Art der Kalapas mit diesem oder jenem Element vorherrschend. Mit dem Ergebnis, dass sie diese oder jene Art der Empfindung haben. Für den Fluss der Materie geben sie 2 Arten der Eingabe. Eines davon ist das Essen, das sie täglich zu sich nehmen, 1, 2 oder 3 Mal. In Übereinstimmung mit dem, was sie dem Körper an Nahrung zuführen, werden Kalapas entstehen. Jetzt sind sie erst am Anfang, aber wenn sie fortschreiten auf dem Pfad, dann werden sie sehr empfindlich ihren Empfindungen im Körper gegenüber. Wenn sie dann, sagen wir einmal, sehr scharfes indisches Essen gegessen haben, voller Chilis, und sie setzen sich dann zur Meditation, dann werden sie Feuerelement über Feuerelement davon finden. Empfindung der Hitze, des Brennens, denn das war ihre Eingabe. Oder sie essen eines Tages fettes Essen, gebratenes, und sie setzen sich zur Meditation, und dann erfahren sie Erdelement, Schwere. Welche Art der Nahrung sie zu sich genommen haben, genau diese Art der Kalapas werden innerhalb der gesamten körperlichen Struktur entstehen. Sie nehmen gesunde Nahrung zu sich, der Körper bleibt gesund. Sie nehmen ungesunde Nahrung zu sich, der Körper wird ungesund. Das ist Gesetz der Natur. Eine andere materielle Eingabe, die sie geben, ist die materielle Atmosphäre, in der sie leben. Welche Art die Atmosphäre um sie herum ist, denn sie nehmen durch jede Pore ihres Körpers etwas von der Atmosphäre auf. Menschen, die in den Tropen leben, haben eine andere Art des Körpers als Menschen, die in den kalten Ländern leben. Menschen in ungesunder Atmosphäre werden ungesunde Körper haben, Menschen in gesunder Atmosphäre gesunde Körper. Der Körper, die Massen von Kalapas, werden also von der materiellen Atmosphäre um sie herum und der Nahrung, die sie zu sich nehmen, beeinflusst. Das sind die materiellen Eingaben. Dann gibt es geistige Eingaben. Nahrung, Versorgung für den Fluss des Geistes. Eine geistige Nahrungsquelle ist das Sankhara, das sie in diesem Moment erzeugen. Das ist die Eingabe, die sie im Fluss des Geistes in diesem Moment gegeben haben. Sagen wir, sie haben in diesem Moment ein Sankhara des Zornes gegeben. Wenn sie ein guter Meditierer geworden sind, das heißt, sie feinfühlig ihren Empfindungen gegenüber geworden sind, dann wird es ihnen so klar werden. Jetzt habe ich ein Sankhara des Zornes erzeugt und Feuerelement. Die Massen der Kalapas, die jetzt entstehen, sind voller Feuerelement. Brennen, Hitze, brennen. Sie erzeugen ein Sankhara der Furcht. Sie geben die Eingabe von Furcht in den Geist und Luftelement. Alle Sankharas entstehen mit der Vorherrschaft von Luftelement. Welche Art der Sankharas, die dem Fluss des Geistes eingegeben haben, der Geist wird im selben Moment zur Materie und Kalapas entstehen. Massen von subatomaren Teilchen mit diesem oder jenem Element vorherrschend und deshalb haben sie diese oder jene Empfindung. Das ist Naturgesetz. Eine andere Nahrung, eine andere Eingabe für den Fluss des Geistes ist das Sankhara, das sie früher in den Fluss eingegeben haben. Alle Sankharas, die sie in den Fluss des Geistes in der Vergangenheit eingegeben haben, werden, wenn die Zeit reif wird, ihre Frucht geben. Sagen wir, sie haben vor langer Zeit den Samen des Zornes gesät und jetzt kommt die Zeit der Frucht. Diese Frucht wird die gleiche Empfindung erzeugen, die sie erfahren haben, während sie den Samen gesetzt haben. Es werden die gleiche Art der Kalapas erzeugt, wie zu der Zeit, als sie den Samen gesät haben. Sie haben den Samen des Zornes gesät und sie haben Feuerelement erfahren. Wenn also die Frucht des Zornes kommt, wird sie ihnen Feuerelement bringen. Es wurden Kurse in kalten Ländern gegeben, im Winter in den Himalayas, und die Schüler saßen eingewickelt in dicke Decken. Doch als die Passana gegeben wurde oder einen Tag später darauf, haben sie ihre Decken von sich geworfen, denn Hitze kam auf. Kochen, inneres Kochen. Woher kommt das? Alle ihre Sankharas des Zornes oder Hasses oder der Eifersucht, die sie in der Vergangenheit angesammelt haben, kommen jetzt an die Oberfläche und sie empfinden so viel Hitze und schwitzen. Der Geist wird zur Materie. Ihre Sankharas materialisieren sich. Mehr und mehr steigt auf und vergeht, steigt auf und vergeht und man fühlt sich so erleichtert von diesem bestimmten Sankhara. Der Zorn ist jetzt weniger geworden, Furcht ist jetzt weniger geworden. Alle diese Sankharas manifestieren sich als Empfindung. Und sie bleiben gleichmütig und sie vergehen. Sie bleiben gleichmütig und vergehen. Schicht um Schicht, Schicht um Schicht. So, diese Kalapas entstehen also mit der Vorherrschaft von diesem oder jenem Element in Übereinstimmung mit der materiellen oder mentalen Eingabe, die sie gegeben haben. Wenn sie dieses Gesetz der Natur verstehen, dann wird die Arbeit leicht für sie. Wenn nicht, dann reagieren sie. Und wenn sie eine unangenehme Empfindung haben, mit Aversion. Oh, es ist so fürchterlich, es ist so fürchterlich. Und wenn sie eine angenehme Empfindung haben, mit Verlangen. Und die Multiplikation der Sankharas geht weiter und weiter. Multiplikation ihrer Sankharas bedeutet Multiplikation ihres Leidens. Und deshalb kommt man aus dem Leidenskreislauf niemals heraus. Aber das macht diese Technik. Sie bringt sie auf die Tiefe, wo sie die Empfindungen jeden Moment fühlen. Diese oder jene Empfindung. Und sie bleiben gleichmütig, gleichmütig, gleichmütig. Dann beginnt der Prozess des Aufknotens. Schicht um Schicht wird aufgelöst und sie kommen Schritt für Schritt dem Stadium näher, wo sie völlig frei sind. Aber alles das müssen sie selbst tun. Niemand anderes kann es für sie tun. Ein anderer kann sie vielleicht leiten. Ein anderer kann ein paar Worte der Ermunterung geben. Sie aber müssen jeden einzelnen Schritt auf dem Pfade selbst tun. Wenn Sie auf diesem Pfad gehen werden, werden Sie manchmal auf Hürden stoßen, auf Barrieren, auf Hindernisse. Es gibt Gegner Ihrer Meditation. Es gibt Gegner, die versuchen werden, Sie zu überwältigen. 5 Gegner werden von Zeit zu Zeit versuchen. Erinnern Sie sich dieser Gegner und erlauben Sie ihnen nicht, Sie zu überwältigen, denn sonst wird Ihr Fortschritt aufgehalten. Wer sind diese Gegner, diese Hindernisse? 2 Gegner Ihrer Meditation sind Verlangen und Abneigung. Sie sind hier, um diese inneren Feinde loszuwerden. Sie praktizieren Vipassana, um aus der Gewohnheit des Begehrens und der Aversion herauszukommen. Doch aus Unwissenheit glaubt man, dass man sehr ernsthaft Vipassana betreibt und dennoch, jeden Moment, den man so ernsthaft Vipassana betreibt, erzeugt man trotzdem nichts als Verlangen im Geist. Man praktiziert Vipassana und multipliziert Verlangen, multipliziert Abneigung. Dann haben es diese 2 gefährlichen Widersacher geschafft, sie zu überwältigen. Verstehen Sie, wie das vor sich geht? Dazu ein Beispiel. Sie sind aufgefordert, 9 Tage lang zu schweigen. Dafür gibt es viele Gründe. Ein nicht unwichtiger Grund ist der, dass der menschliche Geist sehr neugierig ist, was andere betrifft. Im Moment, den Sie zu sprechen anfangen, die erste Frage, die Sie stellen, hey, und wie ist es bei dir? Welche Empfindung? Und dann antwortet jemand, ich habe ein Prickeln im ganzen Körper. Was? Prickeln? Aber ich habe kein Prickeln. Und ein anderer sagt, ich habe sowas wie elektrische Ströme im Körper. Angenehm, sage ich dir. Was? Ströme? Das habe ich ja noch nie gehabt. Und dann, wenn Sie sich zur Meditation hinsetzen, oh, ich will jetzt auch prickeln, ich will jetzt auch elektrische Ströme, ich will das auch haben. Sie haben Verlangen. Ob Sie nach diesem oder jenem Verlangen haben, macht keinen Unterschied. Jedes Verlangen bringt Ihnen Leiden. Oder Sie beginnen Verlangen nach Nibbana zu erzeugen. Ich will Nibbana, ich muss Nibbana erreichen, ich muss befreit werden, ich muss es schaffen. Sie laufen in die entgegengesetzte Richtung von Nibbana. Nibbana ist ein Zustand, der frei von allen Verlangen ist. Und Sie wollen diesen Zustand mit Verlangen erreichen? Unmöglich. Erlauben Sie diesem Feind nicht, Sie zu überwältigen, denn sonst machen Sie keine Fortschritte, sondern eher Rückschritte. Genauso ist es mit Abneigung. Bloß ein Beispiel. Sie sind aufgefordert, 1 Stunde zu sitzen. Sie schaffen es für 1/2 Stunde. Und irgendwie kriegen Sie jetzt auch noch 1 weitere Viertelstunde hin. 1 Dreiviertelstunde. Aber dann beginnt die Quälerei. Und dann glauben Sie, das nicht aushalten zu können. Und Sie fragen sich, wie geht es eigentlich den anderen? Neugier, was die anderen machen. Aber Sie sollen ja Ihre Augen nicht öffnen. Und so öffnen Sie Ihre Augen nur ein kleines bisschen und schauen umher. Und ausgerechnet in diesem Moment sitzen alle anderen wie Buddha-Statuen da. Das heißt, diese Leute haben keine Schmerzen. Nur ich habe Schmerzen. Die Schmerzen sind immer noch nicht weg. Oh, meine Schmerzen sind immer noch nicht weg. Mein Lehrer sagt andauernd, alles ist Anicca, Anicca. Vielleicht ist ja auch alles Anicca, aber nicht diese Schmerzen. Die sind permanent. Und wie oft habe ich denen schon gesagt, ihr seid Anicca, Anicca, ihr seid Anicca und sie gehen doch nicht weg. Oh, das ist permanent, das ist permanent. Aversion. Ein mächtiger Gegner hat sie überwältigt. Sie können nicht Vipassana praktizieren. Erlauben Sie diesem Gegner nicht, sie zu überwältigen. Diese Gegner kommen nicht von außen. Sie kommen von innen. All die Unreinheiten, die Sie in der Vergangenheit angesammelt haben, das sind Ihre Gegner, Ihre Feinde. Sie kamen ursprünglich als Gäste ins Haus und sind inzwischen Besitzer des Hauses geworden und wollen es nicht mehr verlassen. Wenn Sie aber Vipassana praktizieren, müssen Sie gehen, dann können Sie nicht bleiben. Doch Sie wollen es nicht mehr verlassen. Und deshalb geben Sie einen Impuls von innen, einen Kick. Hör auf mit Vipassana. Wenn du das weitermachst, muss ich gehen. Und ich will nicht gehen. Hör auf damit. 2 Arten der Impulse geben Sie gern und häufig. Einer ist, dass wenn Sie sich zur Meditation hinsetzen, Sie sich so schläfrig fühlen. So schläfrig. Zwar haben Sie die ganze Nacht tief und fest geschlafen, aber wenn Sie sich zur Meditation hinsetzen, fühlen Sie sich so fürchterlich schläfrig. Sie hören auf zu meditieren, alle Schläfrigkeit ist vergangen. Sobald Sie weiter meditieren, fängt diese Schläfrigkeit wieder an. Verstehen Sie? Ein mächtiger Gegner von innen versucht, ihren Fortschritt aufzuhalten und erlaubt ihnen nicht, Vipassana zu praktizieren. Befreien Sie sich von ihm, indem Sie ihn mit leicht stärkerem Atem hinausblasen. Wenn das nicht hilft, gehen Sie für 5 Minuten draußen auf und ab, wenn nicht gerade die einstündige Sitzung ist. 5 Minuten gehen, dann wieder sitzen. 5 Minuten gehen, dann wieder sitzen. Tricksen Sie diesen Gegner aus. Erlauben Sie ihm nicht, Sie zu überwältigen. Ein anderer mächtiger Gegner, ein anderer Gegner, der von innen kommt. Man ist so voller Unruhe, fühlt sich nicht zum Meditieren aufgelegt. Man ist rastlos, voller innerer Unruhe. Man hat Lust, ein bisschen dies zu machen, ein bisschen das, alles Mögliche, nur keine Meditation. Selbst wenn während der Gruppenmeditation, wenn Sie Ihre Beine nicht bewegen, Ihre Arme nicht bewegen und die Augen geschlossen halten sollen, der Impuls von innen ist so stark, dass man aufsteht und den ganzen Körper aus der Halle mit hinausnimmt. Und dann draußen fällt es einem auf. Was habe ich gemacht? Es war doch Aditana-Sitzung. Ein Kick von innen. Man weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Den ganzen Tag ist man so voller Unruhe und am Abend, wenn dann gesagt wird, der 6. Tag ist vorüber, dann wird es einem plötzlich klar, 6 Tage vorbei. Und den ganzen Tag heute habe ich vergeudet. Und dann fängt man an zu jammern und zu klagen, oh, einen ganzen Tag vergeudet. Auch wieder ein mächtiger Gegner. Auf dem Pfade damals ist kein Platz für Gejammer und Reue. Natürlich rechtfertigen Sie Ihre falschen Handlungen nicht. Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, akzeptieren Sie, ich habe einen Fehler gemacht. Und gehen Sie zu einer Vertrauensperson, zu jemandem, dem Sie vertrauen. Erzählen Sie ihr, heute habe ich diesen Fehler gemacht. Und dann schwören Sie, in Zukunft besser Acht zu geben und diesen Fehler nicht mehr zu machen. Das reicht. Jammern und bereuen gehört nicht zu Dhamma. Denn wenn Sie den Samen des Gejammers setzen, die Frucht, die daraus entsteht, wird nichts als Jammer sein. Wenn Sie den Samen des Jammers sehen, können Sie nicht die Frucht des Lächelns ernten. Sie werden die Frucht des Jammers ernten. Deshalb kein langes Bereuen, kein Klagen und Jammern. Gestehen Sie es sich ein, wenn Sie einen Fehler gemacht haben. Vertrauen Sie sich jemandem an und entschließen Sie sich, in Zukunft mache ich das nicht mehr. Und genug. Und der 5. Gegner. Auch er, ein sehr mächtiger Gegner. Und das ist Zweifel, ist Skepsis. Eine Art Zweifel, die einen überkommt, ist der Zweifel an der Technik. Was, bin ich denn verrückt geworden, die Atmung zu beobachten? Die Atmung? Ja, wieso? Selbst wenn ich sie nicht beobachte, ist sie doch schließlich da, kommt und geht. Was für einen Sinn soll das haben? Und jetzt doch noch Hitze beobachten, Empfindung beobachten, Schwitzen beobachten. Was soll das alles? Das Ganze stimmt auch nicht mit unserem Glauben überein. Es stimmt nicht mit meinen Vorstellungen und Traditionen überein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ständige Zweifel. Zweifel an der Technik, an der Methode. Ein anderer Zweifel, der auftaucht, ist Zweifel am Lehrer. Der Lehrer. Ein Lehrer soll das sein. Wir haben einen Guru aus Indien erwartet. Einen großen Guru mit einem großen G vorne. Und was für ein Guru ist das jetzt? Er hat keinen kahlgeschorenen Kopf, keine Dreadlocks, keinen langen weißen Bart, keine Blumen und Gebetsketten um den Hals. Gar nichts von dem, was einen Guru auszeichnet. Und er ist auch kein Freak. Er sieht aus wie Otto Normalverbraucher. Das ist doch kein Guru. Das kann doch kein Guru sein. Und schau dir das an. Er hat doch keine übernatürlichen Kräfte. Er kann sich nicht in die Lüfte erheben. Er kann nicht im Boden versinken. Wir müssen uns vor ihm hinsetzen und dann fragt er, wie ist es bei dir? Das sollt ihr doch wirklich wissen. Was fragt er da? Was für ein Guru? Zweifel, Zweifel, Zweifel. Und wenn dieser Zweifel nicht da ist, dann sagt man vielleicht, die Technik ist gut, sie hat so vielen geholfen. Der Lehrer ist auch gut, er hat vielen geholfen, viele geleitet. Aber ich bin nicht gut für das. Man beginnt an seinen eigenen Fähigkeiten zu zweifeln. Ich schaffe es nicht, hier mitzumachen. Diese ganze Szene hier ist einfach nichts für mich. Ich verdrück mich lieber. Ich hau hier ab. Zweifel. Mit all diesen Zweifeln kann man keinen einzigen Schritt auf dem Pfad machen. Wenn Zweifel auftaucht, dann gehen Sie zu Ihrem Lehrer und klären Sie diesen Zweifel, sonst können Sie keinen Fortschritt machen. Erlauben Sie diesen 5 mächtigen Gegnern, die Sie am Fortschritt in Ihrer Meditation hindern wollen, nicht, Sie zu überwältigen. Befreien Sie sich von ihnen und Sie werden sehen, dass Sie vorankommen. Die Technik ist so wunderbar. Sie ist wie ein Reinigungsmittel, wie Seife. Die schmutzige Wäsche, die Sie haben, das heißt Ihr gesamtes mentales Gewebe, waschen Sie es aus und so viel Sie auswaschen, so viel Reinheit erreichen Sie, so viel Befreiung vom Leiden erreichen Sie. Das ist jedem so gegangen, der mit dieser Technik gearbeitet hat. Jeder, der dieses Reinigungsmittel, diese Seife benutzt hat, ist aus seinem Elend herausgekommen. Zu Buddhas Zeiten oder sogar vor diesem Buddha, Immer wenn diese Technik von den Menschen ihrer reinen Form angewandt wurde, gab sie das gleiche Resultat. Zu Buddhas Zeiten, die 25 Jahrhunderte danach, für die, die die Technik in ihrer ursprünglichen Reinheit praktizieren, gab sie die gleiche Resultat und selbst heute bringt es das gleiche Resultat. Es ist ein Reinigungsmittel, Seife, die alle Unreinheiten auswäscht, die allen Schmutz auswäscht. Zu Buddhas Tagen wurden Millionen Menschen frei von Unreinheiten, frei von Elend. Es gab einige besonders hervorstechende Fälle, zum Beispiel die Geschichte Angulimalas, der 999 Menschen umgebracht hatte, allein in diesem Leben. Was er in früheren Leben getan hat, weiß man nicht, aber allein in diesem Leben, 999. Er hatte sich geschworen, 1000 umzubringen und hielt gerade nach einem weiteren Opfer Ausschau, als er auf Buddha traf. Zu seinem großen Glück traf er auf Buddha, das heißt, er kam in Kontakt mit Dhamma. Buddha vollführte kein Wunder an ihm. Er hielt ihm nicht die Hand über den Kopf und sagte, jetzt bist du befreit. Nichts dergleichen. Der musste das Gleiche tun. Dasselbe Anapana, Vipassana, üben, üben, Unreinheiten auflösen, auflösen. Menschen umzubringen, das ist nicht einfach. Man muss schon ungeheuren Hass und Zorn entwickeln, nur dann kann man einen Menschen umbringen. 999 Menschen. Aber all diese Unreinheiten wurden aufgelöst und er wurde ein Heiliger, ein Arahat, ein völlig befreiter Mensch. Er war ein völlig verwandeltes Wesen. Er wanderte in verschiedenen Teilen Nordindiens umher, in Dörfern, Städten und Metropolen, nur um diese Technik zu verbreiten. Die Technik, die ihn vom Elend befreit hatte. Manchmal erkannten ihn die Leute wieder. Das ist doch Angulimala, der mein Vater, meine Mutter, Tochter, Schwester oder Bruder umgebracht hat. Und aus Wut bewarfen sie ihn mit Stein. Blut strömte aus seinem Körper, aber aus seinem Geist strömte nur Liebe und Mitgefühl für sie. Damals war ich krank im Geist, war ich unwissend. Ich habe mir selbst Leid zugefügt, ich habe anderen Leid zugefügt. Doch als ich Dhamma erhielt, als ich diese wunderbare Technik erlernte, kam ich aus all meinem Elend heraus. Auch ihr könnt aus eurem Elend herauskommen. Versucht es mit dieser Technik, versucht es mit Dhamma. Auf diese Weise hat er sein ganzes restliches Leben der leidenden Menschheit gedient. Ein anderer Fall war eine Frau, die ihren einzigen Sohn verlor, als sie noch ganz klein war. Sie hatte eine starke Bindung an das Kind und sie verlor beinahe den Verstand. Auch sie kam in Kontakt mit Buddha. Nicht, dass er seine geistigen Kraft benutzt hätte, um diesem Sohn das Leben wiederzugeben. Er gab Dhamma und mit Dhamma reinigte sie ihren Geist und wurde völlig erleuchtet, befreit von allem Elend. Genauso eine andere Frau, deren Mann, ihre zwei Söhne, Mutter, Vater, Bruder, alle Familienmitglieder starben an einem einzigen Tag und sie verlor vollkommen den Verstand darüber. Sie kam in Kontakt mit Buddha, lernte die Technik, lernte Dhamma und wurde befreit von allem Elend. Hätte Buddha aber übernatürliche Kräfte benutzt, um die Toten erweckt, dann wäre keiner aus dem Elend herausgekommen. Denn in unzähligen Leben hat man den einen oder anderen geliebten Menschen irgendwann einmal verloren und man hat endlose Tränen vergossen und das wird immer so weitergehen. Unzählige Leben lang wird man den einen oder den anderen Lieben verlieren und trauern und Tränen vergießen. Wenn jemand in der Lage wäre, all die Knochen seiner Lieben, die in der vergangenen Leben gestorben sind, zu sammeln, nur die Knochen, würde es ein Gebirge so groß wie die Himalayas ergeben. Und die Tränen, die man um seine Lieben geweint hat, würden wie ein Ozean sein. So viel Leid hat man schon erfahren und man wird auch in Zukunft weiter unter diesem Elend leiden. Durch ein Wunder, einem Menschen das Leben wiederzugeben, hilft niemandem aus dem Elend herauszukommen. Aber wenn Dhamma gegeben wird, kommt man aus allem Leiden heraus. Vergangenes Elend ist vorüber und kein Leid, Elend in der Zukunft mehr. So hat sich das Leben vieler verändert. Und es ist auch nicht notwendig, dass man Familie und Beruf aufgibt, Mönch oder Nonne wird, dass die Technik nur dann wirkt. Natürlich ist es vorteilhaft, wenn man Mönch oder Nonne ist, dann fallen viele Verantwortlichkeiten des täglichen Lebens weg und man hat mehr Zeit zum Meditieren. Aber das heißt nicht, dass man, weil man Familie hat, nicht sein Elend beenden kann. Mit derselben Technik, demselben Weg, ob jemand Mönch oder Nonne ist oder Familie hat, es ist dieselbe Technik und sie wird alle zum gleichen Ergebnis bringen. Millionen Menschen in Nordindien, die den Weg folgten, den Buddha lehrte, wurden von ihrem Elend befreit. Und das waren ganz normale Bürger, keine Mönche oder Nonnen. Zum Beispiel Anathapindika, damals einer der reichsten Männer Indiens, kam in Kontakt mit Buddha. Er war ein sehr unglücklicher Mensch, zwar sehr reich, aber voller Elend. Er kam in Kontakt mit Dhamma, läuterte seinen Geist und machte die erste Nibbana-Erfahrung, wurde zum Sotapanna. Sein Leben veränderte sich vollkommen. Schon bevor er mit Buddha in Kontakt gekommen war, gab er viel für wohltätige Zwecke. Entsprechend der alten Tradition gab er den Armen zu essen. Und so bekam er den Namen Anathapindika, der, der den Armen Essen gibt. Aber er gab ohne Dhamma. Er wusste nicht, wie man richtig gibt. Wohltätigkeit allein genügt nicht. Es ist wichtig, wie man gibt, wenn man gibt. Wenn man gibt und sich aufbläst und damit sein Ego vergrößert, dann ist das nicht Dhamma. Der Sinn des Gebens ist, aus der egozentrischen Lebensführung herauszukommen. Ein Teil von dem, was ich erarbeite, geht zum Wohl und Nutzen anderer. So erlauben sie dem Ego nicht, sich zu vergrößern. Es wird im Gegenteil schrittweise aufgelöst. Das ist der wahre Grund, warum man sich in Großzügigkeit übt. Nicht weiter selbstsüchtig und egozentrisch zu sein, sondern Verdientes mit anderen zu teilen. Und hier war jemand, der sein Verdienst mit anderen teilte, aber doch nicht wusste, wie er seine Reichtümer teilen sollte. Er entwickelte Ego damit. Aber als er mit Dhamma in Kontakt kam, mit dieser Technik seinen Geist reinigte, wurde er ein anderer Mensch. Seine Einstellung veränderte sich. Seine Motivation veränderte sich. Wenn ihr jetzt irgendjemand eine milde Gabe gibt, irgendeine Spende gibt, für wen auch immer, ist es nicht, um das Ego aufzublähen, sondern zum Nutzen anderer, zum Wohle anderer. Ich gebe den Hungernden zu essen, das ist ganz bestimmt eine gute Tat, man soll das sicher tun. Aber ich gebe dem Hungernden Essen und am nächsten Tag ist er wieder hungrig. Ich gebe denen, die in Lumpen gekleidet sind, Kleidung, das ist gut. Aber in ein, zwei Jahren sind diese Kleidung auch wieder zu Lumpen. Ich gebe dem Kranken Medizin, er wird gesund. Aber nach einiger Zeit kriegt er eine andere Krankheit. Wenn jemand Dhamma bekommt, dann ist er aus allem Elend heraus. Die Gabe Dhammas ist die größte Gabe, ist allen anderen Gaben überlegen. Er hat Dhamma gekostet und seine Motivation ist jetzt, dass alles, was ich habe, Geld, Besitz, Einfluss, dass alles zum Wohle anderer eingesetzt wird, sodass mehr und mehr Menschen Dhamma erhalten und ihr Elend beenden können. Er ging zu Buddha, der zu der Zeit in Rajgiri lebte, und sagte, könnte nicht ein Meditationszentrum in Srivasti entstehen? Das war die Stadt, wo er herkam. Es gibt dort so viele leidende Menschen. Es war die dichtest bevölkerte Stadt Indiens jener Tage. Dort sind so viele leidende Menschen. Wenn die Dhamma erhalten könnten, würde ihnen das so helfen. Wenn das Meditationszentrum nahe einer so dicht bevölkerten Stadt ist, werden so viele Nutzen davon haben. Bitte, dort ein Zentrum. Buddha lächelte, und Anathapindika war überzeugt, dass Buddha einverstanden ist. Er kam zurück nach Hause und begann mit der Suche nach einem geeigneten Platz für ein Meditationszentrum nahe der Stadt. Nicht zu weit für die Bewohner, andererseits nicht in der Mitte der Stadt, wo man nicht in Ruhe praktizieren kann. Am besten am Rande der Stadt. Er fand einen sehr schönen Platz, sehr ruhig, sehr still, ein Park. Und er dachte, das ist der richtige Ort für ein Meditationszentrum. Er hörte sich um und erfuhr, dass der Prinz Jete, der Eigentümer des Parkes ist. Gut. Ich werde es ihm abkaufen. Er ging zum Prinzen und sagte, ich will diesen Park kaufen. Der Prinz war ärgerlich. Es ist nicht zum Verkauf. Er ist zu meiner Unterhaltung da. Ich werde ihn nicht verkaufen. Bitte, um jeden Preis. Nennen Sie nur irgendeinen Preis. Und bloß um diesen Menschen loszuwerden, sagte er, du willst also wissen, was das Land kostet. Also, der Preis für dieses Land ist, du musst es mit Gold bedecken. Abgemacht. Der Handel gilt. Ich werde es mit Gold bedecken. Und er bringt Wagenladung von Goldmützen und verteilt sie auf dem Land. Als der Prinz das sieht, fragt er, bist du verrückt? Wie kann dir das Land denn so viel wert sein? Und Anathapindika sagte, dieses Land wird so wertvoll sein, weil Buddha hierher kommen wird, der Meister der Vipassana-Meditation. Und wenn auch nur ein Mensch hier den richtigen Weg erhält, mein ganzes Geld ist nichts dagegen. Doch nicht nur einer, Tausende werden hierher kommen. Und er kaufte das Land und baute ein großes Meditationszentrum, in dem 10.000 Leute leben konnten, nur zum Wohle anderer, ohne irgendetwas als Gegenleistung zu erwarten. Nicht einmal Ruhm oder Ehren, ohne etwas zu erwarten, nur geben, nur geben. Es kam eine Zeit in seinem Leben, in der er arm wurde. Aufgrund eines alten Kammers wurde er für kurze Zeit ein armer Mann, verlor alles. Später wurde er wieder Multimillionär, aber für kurze Zeit war er mittellos. und er ging jeden Tag zum Meditationszentrum morgens und abends, um selbst zu meditieren. Und als idealer Haushalter ging er niemals mit leeren Händen. Er bringt immer etwas als Spende für die Schüler, die dort meditieren. Aber jetzt ist er mittellos, er kann nichts bringen. Was tun? Als er noch wohlhabend war, hatte er den Garten hinter seinem Haus mit fruchtbarer Muttererde aus verschiedenen Teilen Indiens angefüllt. Er nimmt zwei Hände voll von diesen fruchtbaren Boden, geht zum Zentrum, legt sie dort unter einen Baum. Möge dieser Baum mit dieser Erde wachsen, und wenn auch nur ein Mensch reines Dhamma unter diesem Baum erhält, hat sich meine Spende gelohnt. Ob man nun zwei Hände voll Erde gibt oder Millionen, um ein Zentrum zu bauen, in dem Zehntausende meditieren könnten, das macht keinen Unterschied. Der gute Wille, die Motivation ist es, die zählt. Der Entschluss, etwas zu geben, ohne etwas zurückzuerwarten, das ist Großzügigkeit, das ist Wohltätigkeit. Man kommt aus der egozentrischen Natur heraus, nicht nur zu meinem Vorteil, alle sollen Nutzen haben, mehr und mehr Menschen sollen dafür profitieren. Ein anderes großartiges Beispiel war Vishaka, die Tochter eines anderen Multimillionärs jener Tage, namens Sujata. Im Alter von nur 7 Jahren kam sie in Kontakt mit Buddha und begann zu meditieren. Ihre Eltern und Großeltern gingen schon zu Buddha. Sie reinigte ihren Geist und aufgrund guter Paramis der Vergangenheit wurde sie im Alter von 7 Jahren Sotapanna, ein heiliger Mensch. Als sie erwachsen war, heiratete sie und zog in den Haushalt des Schwiegervaters. Der war ein Mensch voller Zweifel und Misstrauen. Er war leicht erzürnbar. Die Atmosphäre im Haus war ständig gespannt, das Leben war elend, keine Spur von Dhamma, kein Frieden, keine Harmonie. Doch hier war Vishaka, ein Mädchen voller Dhamma, voller Weisheit, voller Metta, voller Mitgefühl und Liebe. Sie veränderte die gesamte Atmosphäre des Haushalts. Der Schwiegervater war so engstirnig, so selbstsüchtig, so egozentrisch, dass er niemand auch nur einen Pfennig gegeben hätte. Wenn Bettler zu seinem Hause kamen, ein Vorfall zum Beispiel war, ein Mönch kam in sein Haus mit einer Bettelschale. Der Schwiegervater nahm gerade sein frisch zubereitetes Essen zu sich. Als er den Mönch sieht, dreht er ihm schnell den Rücken zu, sodass der ihn nicht sehen kann. Die Schwiegertochter mit aller Weisheit sagt lächelnd zu dem Mönch, gehen Sie besser, ehrwürdiger Herr, mein Vater isst abgestandenes Essen. Er isst das Essen von vorgestern. Der Mönch ging weiter. Aber der Schwiegervater erregte sich, du verdirbst meinen Ruf. Ich esse doch nicht das von vorgestern. Es ist frisch zubereitet. Was erzählst du? Es ist schal und abgestanden. Und dann erklärt sie ihm mit all ihrer Weisheit und verändert so die ganze Einstellung dieses Menschen, die ganze Atmosphäre des Hauses. Es ist abgestandenes Essen. Denn dein Besitz, den du jetzt hast, hast du aufgrund deiner früheren Handlungen, früheren Karmas. In vergangenen Leben warst du großzügiger. Du warst nicht so selbstsüchtig. Du hast nicht nur für dich selbst zusammengerafft, du hast auch anderen gegeben. Und Gesetz der Natur ist, denn sie hat die Stufe des Sotapannas erreicht, sie versteht das Gesetz der Natur. Wenn du egoistisch bist, egozentrisch, dann willst du deinen Überfluss nicht mit anderen teilen. Und weil du egoistisch bist, bist du innerlich so angespannt. Jeden Moment erzeugst du Sankaras der Anspannung des Verkrampftseins. Und das wird dir nichts als Anspannung und Verspanntheit in der Zukunft bringen. Und es wird eine Zeit kommen, wo du aufgrund dessen bettelarm sein wirst. Kein Wohlstand mehr für dich. All das schaffst du dir mit deiner Eigensucht. Wenn man aber großzügig ist, dann ist diese Egozentrik nicht vorhanden. Man möchte mit anderen teilen. Man fühlt sich glücklich, tief im Innern. Und dieser Same geht auf und er wird dir nichts als Glück und Wohlstand in allen Lebensbereichen bringen. Der ganze Wohlstand, den du jetzt hast, ist das Resultat deiner Großzügigkeit von der Vergangenheit und deshalb ist es abgestanden. Du besitzt keinerlei Großzügigkeit in der Gegenwart, du gibst nicht einen Pfennig. Das wird dir nichts als Armut in der Zukunft bringen. Und Sujata begann das dharmische Gesetz zu verstehen, das Gesetz der Natur, und er änderte sich langsam, praktizierte Dhamma und kam aus seinem Elend heraus, wie auch die anderen der Familie. Die ganze Atmosphäre der Familie wurde harmonisch, voller Frieden und Harmonie. So änderte sich das Leben vieler Menschen. Zu Zeiten Buddhas und die ganzen letzten 25 Jahrhunderte über, immer dort, wo Menschen Vipassana in der richtigen Form praktizierten, gab es dieses Resultat und auch heute gibt es dasselbe Resultat. Ein Ereignis aus dem Leben meines Lehrers Sayaji Ubakin. Als Burma unabhängig wurde, bestand es erst aus einer ganzen Reihe von Kleinstaaten, die von Prinzen regiert wurden. Ein weiser Staatsmann verschmolz alle zur Union von Burma. Und um diese Fürsten eine Freude zu machen, wurde einer von ihnen zum Präsidenten der Union von Burma gemacht. Der Konstitution des Landes zufolge hat der Präsident keine Macht. Er ist lediglich eine Repräsentationsfigur. Der Prinz aber war sehr glücklich darüber. Vorher nur Herrscher eines Kleinstaates, jetzt ist er Präsident von Burma. Vor lauter Freude gibt er einen Empfang, ein großes Festessen in der Residenz des Präsidenten. Eine große Anzahl Gäste sind eingeladen. Um 7:30 soll es anfangen. Alle Gäste sind da, doch der Gastgeber fehlt. 7:45, der Gastgeber ist immer noch nicht da. 8:00, immer noch nicht. Der Premierminister machte sich Sorgen. Wir können doch nicht ohne ihn anfangen. Und er schickt jemanden in den ersten Stock, um nachzuschauen, wo er bleibt. Der kommt zurück und flüstert ihm ins Ohr. Der Präsident kann nicht kommen. Warum? Er hat heute zu viel getrunken. Er liegt bewusstlos auf dem Boden. Er kann nicht kommen. Aber wie können wir die Party ohne ihn anfangen? Es ist die Party des Präsidenten. Er muss anwesend sein. Los, zwei von euch gehen nach oben und holen ihn. Helft ihm, bringt ihn hierher, bei Bewusstsein oder nicht, ganz egal. Jedenfalls fangen wir jetzt an. Zwei holten den Präsidenten und setzten ihn an den Kopf der Tafel. Er saß da, nur halb bei Bewusstsein, mit einem Schluck auf, hixend und hixen. Der erste Gang wurde serviert. Der zweite Gang wurde serviert. Als der dritte Gang serviert wurde, übergab er sich über den ganzen Tisch. Das Festmahl war vorüber. Der Premierminister war unglücklich. Wir nennen unser Land ein Dammerland. Und was für einen Präsidenten haben wir? Am nächsten Tag, als er wieder klar wurde, ruft er den Premierminister an. Wenn Sie wollen, lege ich mein Amt nieder, aber den Alkohol, den kann ich nicht aufgeben. Nach der königlichen Tradition ist das Erste, was der Thronfolger nach seiner Geburt zu sich nimmt, Alkohol in einem goldenen Löffel serviert. Und das war das Erste, was mir gegeben wurde. Seit dieser Zeit trinke ich Alkohol. Die Hälfte meines Blutes ist Alkohol geworden. Ich kann nicht aufhören. Und dieser Mann kommt in Kontakt mit Sayaji Oberkin. Er kam an dem Meditationszentrum vorbei und aus Neugier ging er hinein. Es war der Abreisetag nach einem Kurs, alle zufrieden lächelnd, Freude stand jedem im Gesicht und er fragte, was ist hier los? Und er wurde informiert, hier wird Anapana meditiert, hier wird Vipassana meditiert. Er hatte davon in den Schriften gelesen, aber er wusste nicht, dass jemand es noch heute lehrt und sogar heutzutage Ergebnisse damit erzielt werden. Er hatte nie in seinem Leben inneren Frieden erfahren und so sagte er, ich will auch Frieden erfahren, kann ich auch meditieren? Aber ja, Dhamma ist für alle da, ob König oder Bettler. Das macht keinen Unterschied. Sie können auch einen Kurs machen. Was habe ich also zu tun? Wenn Sie einen Kurs teilnehmen wollen, dann müssen Sie 5 Gebote auf sich nehmen und sie genau befolgen. 5 Gebote? Oh nein, nein, bitte nicht. Nur 4 Gebote. Das 5. kann ich nicht auf mich nehmen. Dann tut es uns leid, aber dann können wir Sie nicht unterweisen. Sie müssen wieder gehen. Es ist sehr wichtig, alle 5 Vorschriften, wenigstens während der Zeit, in der Sie Dhamma praktizieren. In der Sie da mal ausprobieren, ist es absolut notwendig. Sonst können Sie nicht richtig praktizieren und dann haben Sie auch keinen Nutzen davon. Er versuchte zu falschen. Wenigstens einmal am Tag oder alle 2 Tage und so weiter. Aber der Lehrer blieb strikt. 5 Gebote, 10 Tage lang. Er wollte wirklich Frieden erfahren und sagte, in Ordnung, während dieser 10 Tage akzeptiere ich das, aber nach den 10 Tagen müsst ihr mir gestatten, wieder zu trinken. Wenn die 10 Tage vorbei sind, kann ich Sie nicht daran hindern. Sie sind Ihr eigener Herr. Wenn Sie wieder nach Hause zurückkehren, können Sie machen, was Sie wollen. Ich empfehle es Ihnen natürlich nicht, aber ich kann Sie nicht daran hindern. In Ordnung, die 10 Tage versuche ich nicht zu trinken. Und er arbeitete so, wie alle anderen arbeiten. Und was geschah nach 10 Tagen, als er nach Hause kam? Selbst wenn jemand 100 Meter weit weg im Hof Alkohol trank, sagt er, es stinkt bis hierher. Wer trinkt da? Ich kann es nicht ertragen. Er konnte es nicht einmal mehr ertragen, wenn andere tranken. Wie hätte er selbst trinken können? Was war geschehen? Niemand hat ihn damit gedroht, dass wenn du trinkst, dann kommst du in die Hölle oder so etwas. Nein. Schicht für Schicht kamen die Unreinheiten an der Oberfläche. In seinem Fall kam das Sankara der Alkoholabhängigkeit an die Oberfläche. Schicht für Schicht, Schicht für Schicht. Und innerhalb der 10 Tage kam er so weit, dass er selbst die erste Schicht des Alkoholsankaras sich auflöste. Er war von der Alkoholsucht befreit. Völlig befreit. Wenn das nur einem so gegangen wäre, dem Präsidenten der Union von Burma, dann kann man vielleicht noch an ein Wunder glauben. Aber das geschah und geschieht Tausenden von Menschen, die kamen, unter Anfällen des Zornes litten, unter Leidenschaften, Ängsten. Sie kamen aus ihrem Elend heraus und begannen ein glückliches, harmonisches Leben zu führen. Wenn ich die Gesichter sehe, die vor 15 Jahren zu mir kamen, daheim in Indien, und jetzt, wenn ich sie wiedersehe, fest im Leben stehend, ein gutes Leben leben, ein glückliches, harmonisches Leben, ich freue mich, dass etwas sehr Gutes diesen Menschen gegeben worden ist und dass sie ihr Elend beenden konnten. Dhamma hat funktioniert. Nicht nur bei einem oder bei zweien, Tausenden bringt es Nutzen. Eine wunderbare Gelegenheit für Sie, dass Sie in ein Zentrum gekommen sind, in dem Sie dieses Juwel, dieses kostbare Juwel bekommen können, das all den Schmutz aus dem Stoff Ihres Geistes waschen wird, die ihn so rein waschen wird, so rein, dass das Leben glücklich, friedvoll und harmonisch wird. Es wird lebenswert für Sie und gut für andere. Nutzen Sie die restlichen 4 Tage so gut wie möglich und kommen Sie aus Ihrem Elend heraus. Kommen Sie aus all Ihrem Elend heraus, indem Sie all die Unreinheiten auflösen, die Sie angesammelt haben. Verändern Sie den Gewohnheitsmechanismus des Geistes. Sie sind sich der Empfindung bewusst und gleichmütig. Schicht um Schicht der Unreinheiten wird automatisch aufgelöst und Sie werden Befreiung erlangen. Die Befreiung von allen Fixierungen, allen Fesseln, all den Ketten dieser Sankaras. Der Sankaras der Begierde, der Aversion, der Illusion und Selbsttäuschung. Mögen Sie alle aus Ihrem Elend herauskommen. Mögen Sie alle wirklichen Frieden erfahren. Wirkliche Harmonie. Wirkliches Glück.
Bhavatu